zunächst dem Ausschuss Vor- und Zunahmen, Ihr Alter und Ihre Berufsbezeichnung mitzuteilen und uns dann noch ergänzend zu sagen, ob die für die Ladung verwandte Anschrift nach wie vor gültig ist.
Oliver Neumann, Diplompsychologe, und die Anschrift ist weiterhin korrekt.
Alter?
46.
Gut. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, ein Eingangsstatement abzugeben. Wir können aber auch gleich mit der Befragung beginnen. Wie wollen Sie es?
Gerne mit der Befragung, weil ich wüsste nicht, was ich eingangs sagen sollte.
Gut. Ziehen Sie doch ein bisschen mehr das Mikro ran. Nicht zu weit, aber so. Ja, ich glaube so.
Ich würde mich auch entspannt so zurücklehnen. So geht es dann.
Wenn Sie sich zurücklehnen, müssen Sie es noch weiter herziehen.
Ja, probieren wir es.
So, gut. So. Sie waren in der Behandlung von Martin Arnold nach dem Tatgeschehen am 25.04.2007 eingebunden. Können Sie uns bitte über das diesbezügliche Tätigkeitsfeld informieren, das Sie damals hatten?
Ich war als klinischer Neuropsychologe in die Behandlung eingebunden. Als klinischer Neuropsychologe kümmert man sich um kognitive Leistungen unserer Patienten in der neurologischen Reha. Und in diesem Zusammenhang habe ich Herrn Arnold kennengelernt, aufgenommen, das Erstgespräch geführt für meinen Bereich und auch die notwendige Diagnostik und therapeutische Maßnahmen in die Wege geleitet.
Von wann bis wann waren Sie denn mit der Behandlung jetzt mit Herrn Arnold zuständig?
Also zuständig eigentlich die ganze Zeit, weil ich als Leiter für den Bereich für alles zuständig war. Persönlichen Kontakt hatte ich eigentlich nur die ersten, ich glaube es waren 8 oder 9, entschuldigen Sie, dass ich nicht mehr ganz genau sagen kann, Tage, weil er dann im Zimmer verlegt wurde auf eine andere Station und dann hat die Kollegin die Behandlung übernommen.
Und wer war die Kollegin?
Das ist die Frau Michaela Beversdorf gewesen, die inzwischen aber nicht mehr bei uns in der Klinik ist.
Gut, bloß, dass wir mal den Namen haben. Und während des Aufenthalts von Martin Arnold in den Kliniken Schmiedener Stuttgart in Gerlingen vom 18.06. bis 28.07.2007 wurde er in Absprache mit Herrn Dr. van Schaik, den wir ja nachher auch noch hören werden, befragt und konnte sich an das Tatgeschehen nicht erinnern in der Zeit.
Das ist korrekt.
Können Sie etwas zu diesem Gespräch, zu dieser Vernehmung sagen?
Also Gespräch eher keine Vernehmung. Es ist so, dass im Erstkontakt es kein Thema war, sondern dort eben im Vordergrund erstmal die kognitive Leistungsfähigkeit, was meine Intention und mein Berufsbild ja ist, stand. Es ist natürlich so, dass das Thema Verarbeitung des Geschehenen, Krankheitsverarbeitung, immer auch ein Aspekt in der Anamnese ist. Dort war es so, dass relativ schnell klar war, dass erstmal eine Amnesie für den Zeitraum des Tathergangs, wenn man das so nennen kann, bestand, dass er selber aber auch nicht wesentlich, zumindest im ersten Kontakt, darunter leidete, dass er sich daran nicht erinnern konnte. Im weiteren Verlauf, sagen wir mal, man bietet es an, ob der Patient darüber sprechen möchte. Es ist nichts, was man von außen hin eigentlich aufdrückt als Thema. Und da kam auch von seiner Seite aus nicht wesentlich der Wunsch, darüber zu sprechen. Es ist so, dass auch die Erstdokumentation von mir dann so war, dass es eher ein distanzierter Umgang mit der Krankheitsverarbeitung war, wo man sich natürlich wünscht als Therapeut, dass das auch thematisiert wird, weil es zu erwarten ist, dass im weiteren Verlauf daraus auch Probleme entstehen können. Aber in meinen Kontakten war es kein vordringliches Thema, da ging es um die Kognition.
Waren Sie denn bei den Gesprächen mit Herrn Dr. van Schaik mit Ermittlungspersonen des Soko Parkplatz über etwaige Erklärungsansätze für die Amnesie, die von Herrn Dr. van Schaik abgegeben wurde, dabei? Oder können Sie da was dazu sagen?
Nein, ich habe Herrn Arnold alleine gesehen.
Auch die Telefonate mit dem Kriminalhauptkommissar Zehner waren Sie auch nicht dabei?
Nein.
Jetzt gab es am 29.11.2007, richtete die Soko Parkplatz ein Schreiben an Herrn Dr. van Schaik und trug das Ansinnen vor, Martin Arnold unter Hypnose befragen zu wollen, um auf diese Weise Erinnerungen an das Tatgeschehen vom 25.04.2007 zu fördern. In dem entsprechenden Antwortschreiben des leitenden Ministerialdirektors im Bereitschaftspolizeipräsidium Baden-Württemberg vom 4.1.2008 wird auf eine Einschätzung Ihrerseits als Neuropsychologe und die Einschätzung von Herrn Dr. von Scheik Bezug genommen. Insofern waren Sie an der Beantwortung dieses Schreibens beteiligt.
Ja, also nicht aktiv, aber im Austausch mit Dr. von Scheik.
Mit wem haben Sie denn darüber gesprochen? Haben Sie da mit jemandem korrespondiert? Oder wie haben Sie denn Ihre Haltung da zum Ausdruck gebracht?
In einem persönlichen Gespräch mit dem Dr. von Scheik.
Mhm. Jemand anders wurde dabei nicht herbeigezogen?
Nein, nicht von meiner Seite aus.
Warum wurde denn die Beantwortung des Schreibens durch den leitenden Medizinaldirektor nicht durch Sie oder vom Herrn Dr. von Scheik beantwortet direkt?
Kann ich Ihnen nicht sagen, das weiß ich nicht. Also ich kann zu diesem Schreiben nichts leider Erhellendes beitragen, weil es nur aus dem persönlichen Kontakt mit meinem damaligen Vorgesetzten, ärztlicher Leiter, Dr. von Scheik, bestand.
Ist denn das üblich, dass solche Schreiben vom leitenden Ministerialdirektor beantwortet, nicht von den zuständigen Ärzten?
Medizinaldirektor.
Was habe ich gesagt?
Ministerialdirektor.
Gut, das kennt man da Hanna auch leider. Lasse, aber jetzt ist der Medizinaldirektor.
Minimaler Unterschied.
Wir wissen auch die Besoldungsgruppe nicht. Also, ist das üblich in der Klinik gewesen? Ich frage bloß, weil ich meine, normalerweise, wenn man da eine Anfrage richtet, das ist schon eine sehr wichtige Anfrage gewesen.
Also ich denke, aus meinem Kenntnisstand, ich kann es nur so beantworten, würde ich sagen, ist es eher üblich. Ich habe keine Vergleichsfälle sozusagen. Mhm. Es ist so, dass er oder Herr Dr. von Scheik ja auch als Vorgesetzter für den Bereich der Neuropsychologie stand und dementsprechend auch, denke ich, dann erster Ansprechpartner war.
Und welche Auffassung haben Sie vertreten bei der Frage, ob man ihn unter Hypnose vernehmen soll?
Ich kann oder habe dazu nur beitragen können, dass ich mich dazu nicht auskenne. Ich habe keinerlei Fortbildungen im Bereich der Hypnose. Ich kann nur das, was ich gelesen habe, an Literatur dazu beitragen und sagen, es ist eine Option. Aber ob es eine sehr vielversprechende ist, stelle ich eher in Frage.
Also ausweislich des Antwortschreibens, auf das kann ich mich jetzt beziehen, waren Sie der Auffassung, eine Vernehmung unter Hypnose sei sinnvoll, um eine Abrufstörung oder eine Blockierung von Gedächtnisinhalten zu überwinden. Gleichzeitig bei Warnert Arnold liege Ihrer Auffassung nach aber weder eine Abrufstörung noch eine Blockierung von Gedächtnisinhalten vor, vielmehr seien Sie wegen der erlittenen organischen Hirnschädigung nie langfristig gespeichert gewesen. Das war Ihre Auffassung.
Genau, also ich sage mal, wenn Sie haben am Anfang gesagt, dass es sehr einen kausalen Zusammenhang gibt, aber es kann hilfreich sein, es ist nichts, was man von vornherein sagen kann, dass es hilfreich ist.
Ich will mal das auf anderer Seite sagen. Wir haben hier einen Polizeibeamten da gehabt, der den Herrn Arnold lange begleitet hat. Mhm. Und dieser Polizeibeamte hat uns erzählt, wie der Herr Arnold sich zunehmend erholt hat, wie der Herr Arnold auch Inhalte, die nicht in der Presse standen, offensichtlich ihm mitgeteilt hat. Mhm. Und er sehr glaubwürdig hier geschildert hat, uns gegenüber, dass er der Auffassung sei, dass der Arnold sich doch sehr gut an die Tat erinnern könnte. Gibt es sowas? Selbst wenn Ihre Einschätzung jetzt mal generell richtig ist. Gibt es solche Dinge, dass die Medizin sagt, aus organischen Gründen sei das nie langfristig gespeichert gewesen und trotzdem gibt es Menschen, die eine solche Schussverletzung haben und sich möglicherweise doch an etwas erinnern können. Gibt es sowas?
Das gibt es, ja. Wir reden von einer retrograden Amnesie. Mhm. Und so wie ich Herrn Arnold damals aufgenommen habe, da fragt man in so einem Anamnesegespräch natürlich, ob eine Gedächtnisstörung vorliegt und eben auch eine amnestische Störung. Diese retrograde Amnesie, die damals auch glaubwürdig vermittelt wurde, bestand bis wenige Stunden vor Ereignis. Mhm. Und dann noch auch Tage danach, es ist häufig nicht ganz klar, ein Schnittpunkt oder ein Zeitpunkt, ab dem man sich erinnert, sondern dieses Aufwachen, die Aufwachphase dann auch in der Frührehabilitation, wo er dann in Neresheim war, dauert dann meist ein paar Tage. Aber diesen amnestischen Zeitraum, der da bestand, ist sehr wohl möglich, dass man sich in Teilen daran zurückerinnert. Sehr, sehr, sehr selten auch vielleicht komplett, das kann ich gar nicht sicher sagen, aber die wesentlichen Inhalte, es ist schon möglich. damals zu Beginn in der Rehabilitation war es nicht das Thema.
Ja. Sind in Ihnen Fälle, jetzt frage ich mal andersrum, bekannt, wo sich jemand mit einer solchen Verletzung tatsächlich an wesentliche Inhalte, vielleicht nicht an alles, aber an wesentliche Inhalte erinnert hat?
Vergleichbar, jetzt, bei ihm ist eine Schussverletzung, habe ich keinen Vergleich. Was ich als vergleichbar annehmen würde, wären Schädel-Hirn-Traumata zum Beispiel. Haben wir schon, oder habe ich selber auch Patienten schon betreut, wo wesentliche Inhalte zurückkamen. Ja.
Jetzt, ich muss mich einfach nochmal fragen, weil das ja auf der einen Seite haben wir einen Gutachter, der das wie Sie natürlich sagt, natürlich zu 100% nie, aber er schließt aus. Und auf der anderen Seite diesen Polizeibeamten, der ihn begleitet hat. Mhm. Jetzt frage ich nochmal, also Sie würden das jetzt nicht ausschließen, dass es solche Einzelfälle tatsächlich gibt?
Ja.
Bei so einer Schussverletzung?
Genau, die Antwort ist ja. Was man anfügen kann, ist, es ist sicherlich so, dass es aus unserem Wahrnehmungsfeld heraus eine organisch bedingte amnestische Störung war. Es gibt aber natürlich auch psychisch bedingte amnestische Störungen. Da ist es häufig so, dass es eher auch mit spezifischen Behandlungsmethoden zu einer Erinnerung wiederkommt. Bei organisch bedingten Störungen, von denen wir, wie gesagt, ausgegangen sind, ist es eher seltener.
Jetzt gibt es in dem Antwortschreiben, für mich nicht so ganz richtig nachvollziehbar, am Ende eine Feststellung, dass es auf fachärztlicher und neuropsychologischer Sicht durchaus als sinnvoll erachtet werde, Martin Arnold nochmals zu möglichen Erinnerungen an das Tatgeschehen vom 25.04.2007 zu befragen. Widerspricht es nicht etwas der von Ihnen jetzt vertretenen Auffassung im Schreiben? Ja? Mhm. Die Erinnerungen seien organisch bedingt nie gespeichert gewesen. Wie soll denn eine Vernehmung auch ohne Hypnose sinnvoll sein und Martin Arnold dort ohne weitere Erinnerungen berichten, wenn diese gar nicht gespeichert sind?
Also kann ich nachvollziehen, dass das auf den ersten Blick nicht kongruent erscheint. Aber es ist so, dass was ist Speicherung? Ja? Ja. Also ich denke, es ist ein Stück weit auch eine Wortwahl. Wenn man jetzt so drauf guckt, kann man die sicherlich auch nochmal überdenken, ob die clever war. Es ist so, dass wir bei einer organisch bedingten Amnesie davon ausgehen, dass keine wesentliche Speicherung, so sind zumindest auch die Theorien dahinter bei einer retrograden Amnesie, stattfindet. Aber auch da sehen Sie, es gibt unterschiedliche Theorien. Es kann durchaus sein, dass Fetzen, Reste, wie man es immer nennen möchte, auch gespeichert werden.
Es ist, ja, also diejenige, lustig. Die Hypnose gemacht hat, der hat uns erzählt, dass er nach und nach weitere Details zum Tatkerngeschehen berichtet hat unter Hypnose.
Okay, das ist ja sehr erfreulich, aber also da kann ich wenig zu sagen, wie das, sag ich mal, aus neurokognitiver Sicht erklärbar ist, weil ich mich einfach auch mit Hypnose nicht auskenne.
Was halten Sie denn von dieser These, Hypnose anzuwenden bei Verletzten in der Art und Weise, damit man noch was als Erinnerungsstücke herausholen kann? Jetzt generell mal.
Also generell ist es ein Versuch wert, wenn es der Patientin auch gerne möchte.
Ja.
Und insofern sollte man jede Möglichkeit auch ausschöpfen. Aber mehr kann ich schon wieder fast nicht sagen, weil, wie gesagt, das nicht mein Spezialbereich ist.
Jetzt hätte ich eine Frage. Es gibt ja in der Zwischenzeit, vor allem in Amerika, die ja viele Schussverletzungen aus dem Krieg vom Irak und anderen Kriegen haben. Mhm. Haben Sie da eine Übersicht dessen, ob es da neuere Forschung auf dem Gebiet gibt, die möglicherweise zu der sehr starken von der Schulmedizin bei uns jetzt erklärten, dass es gar nicht möglich ist aus organischen Geschichten. Sie haben jetzt eine Einschränkung gemacht, durchaus in Einzelfällen möglich. Gibt es da eine Weiterentwicklung des Wissens der Schulmedizin? Wissen Sie da etwas? Sie sind ja vielleicht in der Medizin da eher, Sie lesen eher die Zeitschriften als mir als Politiker, sage ich mal vorsichtig. Ja?
Also rein jetzt von Schussverletzungen ist mir nichts bekannt. So, dass ich daraus ableiten würde, da gibt es eine neue Entwicklung, Methode. Es geht eher insgesamt bei uns ja auch in den Bereich der Neurologie um Verletzungen aus Unfällen und dergleichen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, traumatisch bedingt, wo man natürlich die Schussverletzung integrieren kann. Aber kann ich Ihnen keine aktuellen Sachen zu sagen.
Gerade bei organischen Verletzungsprozessen treten aus Sicht jetzt eines Nichtmediziners, sei mal in der Regel, auch Heilungsprozesse ja ein. Mhm. Da treten ja Heilungsprozesse ein. Könnte dies bei der Amnesie bei Martin Arnold nicht auch geschehen sein? Also, dass so ein Heilungsprozess eintritt und so die wiederkehrenden Erinnerungen erklären?
Also wenn Sie mich fragen, ist es durchaus möglich. Ja, das Gehirn reorganisiert sich, wenn man das unter Heilung versteht. Und es ist durchaus denkbar, dass das, was ich vorhin sagte, Teile wieder ins Bewusstsein gelangen und erinnert werden. So wie ich es ja vorhin auch schon gesagt habe, wir das immer wieder mir selber ja auch schon im Bereich der Schädel-Hirntraumata über den Weg gelaufen ist, dass diese Teile wieder zurückkommen. Ob es jetzt wirklich an einer Reorganisation, Heilung liegt oder ob es Anteile sind, die über die Zeit wieder zurückkommen, aus welchen Gründen auch immer, ist glaube ich Spekulation. Und mir ist auch keine Studie oder keine wissenschaftliche Erkenntnis da bekannt, die das systematisch untersucht hätte, was natürlich auch schwierig ist in dem Feld.
Ja. Kann denn das Erinnerungsvermögen, das wird ja immer wieder gesagt von Martin Arnold, aufgrund äußerer Einflüsse, also zum Beispiel Presseveröffentlichungen, Angaben, die er gehört hat, dann auch von Dritten natürlich beeinflusst worden sei? Das heißt, dass er dann Dinge sagt, ich habe mich erinnert, obwohl er sie möglicherweise gelesen hat?
Auch das ist denkbar. Ja, ich habe ja nur den Eindruck von ganz an Beginn. Ja, und da war es eher, wie ich es vorhin am Anfang sagte, nicht so sehr im Bewusstsein. Also er hat sich mit dieser Thematik nicht so auseinandergesetzt. Insofern, ich denke schon, dass auch eine Beeinflussung denkbar ist und dass es bestimmte Phasen gibt, wobei ich die eher früher vermuten würde, in so Aufwachbereichen, im Bereich der Frührehabilitation, dass sich schon auch Ereignisse von außen ins Bewusstsein einprägen und dann später vermengt und vermischt werden. So habe ich ihn nicht kennengelernt, wo in meinem Aufnahmegespräch und den weiteren Terminen war ja kognitiv schon sehr weit. Es gab nur leichtgradige Beeinträchtigungen zu meinem Aufnahmezeitpunkt.
Nun kennen Sie den Herrn Arnold, wir kennen ihn bisher noch nicht. Und von daher mal die Frage, kann es auch sein, dass jemand unter Hypnosevernehmungen sich Dinge zusammenreimt, die natürlich seinem eigenen Wille entsprechen, dass er mit dazu beitragen will, dass aufgeklärt wird? Ja. Er ist ja ein Überlebender. Die Kollegin ist tot, da gibt es ja manchmal so Reaktionen, dass man helfen will. Gibt es da die Situation, dass man dann in einer Hypnose sich Dinge zusammenreimt, nicht aus der Erinnerung, sondern einfach, weil man helfen will?
Ich kann es Ihnen nicht beantworten, weil ich mich leider zu wenig da in diesem Bereich auskenne.
Haben Sie denn jetzt in Ihrem Berufsleben schon häufiger mit solchen Hypnosevernehmungen zu tun gehabt?
Nein.
Nicht? Gut, nochmal eine Frage. Ist Ihre Auffassung zum Abrufen von Gedächtnisinhalten durch Hypnosevernehmung grundsätzlich, wie im Fall Arnold, in der medizinischen Fachkunde umstritten oder herrschende oder beziehungsweise allgemeine Auffassung? Wie ist denn da die Haltung der Medizin?
Ich bin ja auch kein Mediziner, aber natürlich in einem Teilbereich da tätig. Also ich denke, es ist inzwischen eine Methode, die schon häufiger angewandt wird als noch vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren. Und ich denke, dass da die Entwicklung einfach auch weiterging. Aber es ist eher meine persönliche Meinung und Auffassung. Ganz sicher kann ich es nicht beantworten.
Gut, jetzt hat der Sachverständige Dr. Heinrich vom Ausschuss am 2.10.2015 berichtet, er habe das Gutachten auf der Grundlage von Auszügen aus medizinischen Unterlagen und eines Gesprächs mit Martin Arnold über 2 Stunden sowie einer zusammenfassenden Stellungnahme des ermittelten Staatsanwalts zur Veröffentlichung von Phantombildern, in der auch die bisherigen Vernehmungen von Martin Arnold zusammengefasst waren, erstellt. Das waren also die 3 Dinge, die für die Erstellung des Gutachtens gemacht haben. Halten Sie dies für ausreichend und angemessen, um fundiert fachgutachterlich zu der aufgeworfenen Fragestellung nehmen zu können?
Also es sind, denke ich, in der Regel die Bereiche, die herangezogen werden. Ich denke, also medizinische Unterlagen sollten vollständig sein und insofern dann auch eine Aussagekraft haben. Also würde ich eher
Ich will es einfach so direkt sagen, ist klar, für Sie ist das schwierig, ist auch ein Kollege, ist mir schon klar. Aber es war halt,
gar nichts zu tun.
Ist nicht einmal ein Kollege.
Ich kenne ihn ja nicht.
Ah ja, gut, aber auch vom Fachrichtung ist er kein Kollege im Grunde genommen.
Genau.
Es ging schon so, dass sich manche Ausschussmitglieder halt gewundert haben, dass das innerhalb von 2 Stunden... man da dann zu einer Entscheidung kommt. So. Ja. Weil deswegen frage ich einfach, ist das bei so einer Schädigung, bei so einem Weg, der ja lange ging, bei so einer einerseits doch, er hat sogar Phantombilder, das ist ja für uns ganz wichtig, sind die eigentlich verwertbar oder konnte er sich gar nicht mehr daran erinnern. Das ist ja schon ein Scheideweg, in welche Richtung geht. Deswegen war die Frage, 2 Stunden, oder reicht, sage ich mal andersrum, reicht es, wenn ich die medizinischen Gutachten habe, wie stark ist die Hirnverletzung da, was hat er sonst noch gehabt, kann man das dann nur ausschließlich von dem eigentlich machen? Also andersrum formuliert, nochmal direkt zugeführt, wenn ich es ausschließlich auf diese gesundheitliche Schädigungen nehme, brauche ich organische Schädigung, brauche ich da überhaupt noch das Gespräch mit ihm?
Auf jeden Fall, weil sich auch immer Zeit dazwischen befindet, zwischen der Erstellung der medizinischen Unterlagen und der Weiterentwicklung, von der wir schon hatten. Also ein Gespräch, denke ich, ist unabdingbar. Ob es jetzt vom zeitlichen Horizont ausreicht, ich kann da keine seriöse Antwort drauf geben. Ich kann Ihnen sicher sagen, dass die medizinischen Unterlagen, wenn man erfahren ist, schon auch eine hohe Aussagekraft haben.
Gab es denn zwischen Ihnen und zum Beispiel Ermittlungspersonen oder dem Staatsanwalt irgendwelche Kontakte?
Nein.
Nein?
Nein.
Die Zeugin Dr. Betz, die die Hypnosevernehmung von Herrn Arnold durchgeführt hat, die uns auch erklärt hat, wie sie das macht. Das war ja sehr interessant. Die Hälfte des Ausschusses ist in Tiefschlaf fast verfallen, deswegen haben wir diese Beschreibung abgebrochen. Die hat jetzt vor dem Ausschuss erklärt, die Schlussfolgerungen von Herrn Dr. Heinrich seien für sie nachvollziehbar, also die Schlussfolgerungen. Bei schweren Schädelhirntraumata könne eine retrograde Amnesie bestehen, das sei häufig der Fall, gerade wenn gedächtnisrelevante Strukturen verletzt seien oder Einblutungen bestünden. Es gäbe aber viele gedächtnisrelevante Strukturen und ganz viel sei der Hippocampus, seitliche Verletzungen. Und dennoch wisse sie auch aus der Arbeit mit anderen Patienten, dass die Regel nicht immer zutreffe. Was sagen Sie denn da dazu?
Da ist sozusagen alles offen gelassen.
Ja, ja.
Ist alles möglich. Also ich habe es ja vorhin auch schon ein Stück weit den Anfangsteil sozusagen so rückgemeldet. Dass es natürlich, wenn gedächtnisrelevante Strukturen betroffen sind, zu so einer retrograden Amnesie kommen kann, ist sicher so. Und wir haben es häufig bei Schädelhirntraumata. Aber es ist wirklich so, wobei ich will noch einschränkend dazu sagen, ich sehe in der Regel die Patienten über einen Reha-Aufenthalt, der geht zwischen, weiß ich nicht, 4 bis 6 oder 8 Wochen. Und deshalb ist es für uns auch häufig so eine Langzeitgeschichte gar nicht mehr nachvollziehbar. Ja. Ich habe es aber in diesen Wochen eben auch schon erlebt, dass so Erinnerungslücken zurückkommen und dass eben aber auch mit anderen Methoden vielleicht auch längerfristig noch Erfolge zu erzielen sind. Viel mehr kann ich leider nicht sagen.
Jetzt haben wir hier den rechtsmedizinischen Sachverständigen Professor Dr. Wehner am Ausschuss am 2.10. gehabt. Der hat uns dann berichtet, wenn ein Projektil in den Kopf einträte, entstehe eine riesige Druckerhöhung, die das gesamte Gehirn betreffe und sich auswirke wie eine schwerste Gehirnerschütterung. Die Erinnerungsfähigkeit sei davon zwar primär nicht betroffen, weil diese im Rindenmaterial liege, aber sie werde durch den Druck unweigerlich zumindest betroffen und eine Erinnerungsfähigkeit sei beispielsweise schon bei einer Gehirnerschütterung ohne Blutung, wenn jemand nur falle und bewusstlos werde, primär zu bezweifeln, sagt er. Was ich da jetzt noch abspiele und was man da rauskriegen könne, sei aber die Kunst der Psychologen, keine rechtsmedizinische Kunst. Er könne dazu nichts näher sagen. Auf anschließende Nachfrage hat der Sachverständige ergänzt, ausschließen könne er Erinnerungen aber nicht. Das Gehirn könne einem ja auch etwas vorgaukeln. Können Sie diese Ausführung teilen oder können Sie uns näher erläutern, insbesondere was passiert im Hinblick auf das Eintreten eines Projektils in den Kopf? Was tritt denn da ein?
Also ich denke, das ist pauschal schwer zu beantworten. Ich denke beim Herrn Arnold so, wie ich, das ist ja auch schon eine Zeit her, aber jetzt nochmal in die Akte auch reingeguckt habe, kam es ja zu substanziellen Schädigungen. Es ist also nicht nur ein erhöhter Druck, wobei das sicherlich so ist, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass erhöhter Druck dann sowas auch wie eine Gehirnerschütterung bewirken kann. Und es ist sicher richtig in den Ausführungen, dass eine Komotio, also eine Gehirnerschütterung, die ja auch unterschiedliche Schweregrade haben kann, zumindest in einer schwerergradigen Form auch zu Gedächtnisverlusten im Sinne einer Amnesie. Gedächtnisverluste gibt es ja viele Störungen, auch eben anterograd ist ja viel, viel häufiger noch, dass ich mir über einen Zeitraum dann nach der Schädigung nichts mehr merken kann. Insofern kann ich das nachvollziehen. Ich bin damals davon ausgegangen und das passt auch sehr gut zur substanziellen Schädigung. Gerade im thalamischen Bereich, Hippocampus haben Sie vorhin angesprochen, hätte oder passt das zu einer retrograden Amnesie. Mhm. Deshalb habe ich mir ehrlich gesagt zu dieser, ich würde es eher mal als Theorie bezeichnen, erhöhten Hirndruck führt zu amnestischer Störung, nicht wirklich Gedanken gemacht.
Mhm. Vielen Dank, Herr Blinke.
Ich habe keine Fragen mehr, danke.
Herr Filius? Frau Häfner?
Ja, genau. Ich habe eine Frage, und zwar, wann kam Herr Arnold zu Ihnen in die Klinik?
Datum wurde vorhin genannt, kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen. Also in die Klinik war ja vorhin genannt das Aufenthaltsdatum, sonst müsste ich schnell nachgucken.
So Pi mal Daumen. 6 Wochen nach dem Geschehen oder in welcher Phase war er dann?
Müsste sowas 6 bis 8 Wochen sein. Er war ja in der Frührehabilitation. Das war im Juni, ja.
18.06.2007 steht in der Akte.
Genau.
Also 2 Monate, 8 Wochen danach, okay. 7 Wochen danach, ja. Sie haben ja gesagt, er war circa 5 Tage bei Ihnen auf Station und ist dann zu einer Kollegin gekommen. Und welche Untersuchungen wurden dann in diesem Zeitraum gemacht, wo er bei Ihnen auf der Station war?
Genau. Wir haben ein kognitives Profil erhoben, das einmal aus dem Gedächtnis Untersuchungen besteht, Konzentrationsaufgaben und also diagnostische Methoden. Sogenannte exekutive Teilleistungen haben wir untersucht. Genau, das waren die wesentlichen Dinge, weil ansonsten jetzt vom Sehen, Hören, was auch noch zu unseren Teilbereichen gehört, meines Wissens und Kenntnisstands nach keine Defizite da waren.
Also bei Sehen und Hören waren keine Defizite da?
So wie ich es noch abgespeichert habe, ja.
Und können Sie noch was dazu sagen zur Konzentrationsfähigkeit, zur Gedächtnisfähigkeit?
Genau. Also ich habe jetzt keine Erinnerung mehr gehabt, ja. Ich habe es jetzt nochmal nachgelesen, ja. Wie es in den Akten stand. Und da waren es insgesamt leichtgradige Beeinträchtigungen im Aufmerksamkeitsbereich im Sinne von einer reaktiven Verlangsamung, die da war, eine gewisse, also man nennt es kognitive Flexibilität, so eine Umstellfähigkeit, also schnell, wenn man bei einem Inhalt ist, auf einen anderen Inhalt zu gehen, das war auch leicht noch verzögert. Das hat sich aber schon im stationären Setting, und er war ja dann auch noch teilstationär in der Tagesklinik, dann ja deutlich gebessert. Und er wurde, so steht es ja in den Akten, rein vom kognitiven Leistungsprofil so entlassen, dass ja auch eine Wiedereingliederung angedacht war. Und das heißt, es sind maximal leichtgradige Beeinträchtigungen, die aber jetzt für eine Wiedereingliederung nicht im Wege standen.
Also dass er wieder berufsfähig war und wieder erwerbstätig sein konnte. Mhm. Wie war denn der körperliche Zustand vom Herrn Arnold, als er zu Ihnen kam?
Kaum Beeinträchtigungen. Ja. Insofern sieht man das ja schon, man teilt ja den Reha-Verlauf in verschiedene Phasen ein. Er ist ja direkt als Phase-D-Patient sozusagen zu uns gekommen. Ich kann motorisch vielleicht nicht ganz so viel sagen wie eine Fachkraft oder vielleicht der ärztliche Leiter, aber es gab leichte Lähmungserscheinungen, wenn ich es richtig in den Akten gelesen habe, Feinmotorikstörungen, aber eher auch dezente.
Dezente dann.
Beeinträchtigungen. Okay.
Dann, ich schaue jetzt gerade mal, aber ich habe keine Fragen mehr. Dankeschön.
Herr Sakellariou.
Ja, Herr Neumann. Ja. Sie haben berichtet, dass Sie Fälle hatten von Schädel-Hirn-Traumata, wo die Erinnerung zurückgekommen ist. Mhm. Und Sie haben gesagt, bei organisch bedingten Verletzungen eher selten. Ja. So, und jetzt muss ich das mal einsortieren in diese Wahrscheinlichkeiten, weil der Professor Wehner hat gesagt, die massivste Form eines Schädel-Hirn-Traumas ist der Einschuss und Durchschuss durch den Schädel. Weil durch das Auftreffen des Projektils, ja, dieser extreme Druck und durch das Durchwandern dieser extreme Druck aufgebaut wird Und er hat quasi für diese massivste Form des Traumas eine solche Erinnerungsfähigkeit ausgeschlossen, weil es so ein massiver... Deswegen würde ich gern von Ihnen anhand Ihrer Fälle und dem Umstand, dass wir es jetzt mit der massivsten Form, also ich sage mal, ein bisschen anders abgelenkt und die Person ist tot, ist den Hirntod erlegen. Ja. Und jetzt hat sie gerade mal noch so überlegt, also diese massivste Form des Hirntraumas. Da sagen Sie, es kommt eher selten zurück, bei den Fällen, die Sie kannten. Aber wenn Sie jetzt sich diesen Fall anschauen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann noch was zurückkommt, aus Ihrer fachlichen Sicht?
Ich glaube, man sieht es sehr gut, auch an Ihrer Frage, was das Problem grundsätzlich ist. Was heißt denn die massivste Form? Ich denke, ich habe viel massivere Formen nach Verkehrsunfällen erlebt. Und zwar in der Form, dass viel mehr Hirngewebe zerstört wurde, was bei einer Schussverletzung ja gar nicht so sehr der Fall ist. Sie haben zwar eine hohe Gewalteinwirkung, aber von einem recht kleinen Bereich, der da oft betroffen ist. Also es hängt von so vielen Faktoren ab, deshalb ist dieses massivste Form, ich tue mich schwer mit dieser Beschreibung des Sachverständigen da. Und ich denke, man sah auch rein kognitiv, was meine Profession ist, ist Herr Arnold sehr gut aus der Sache rausgekommen, obwohl eine massive Beeinträchtigung da war. Also dementsprechend würde ich immer sagen, man muss sich anschauen, wie viel Gewebe ist zerstört worden und natürlich auch mit welcher Gewalteinwirkung ist das Ganze passiert. Und deswegen würde ich immer sagen, so wie ich Herrn Arnold erleben konnte und durfte, ist da aus meiner Sicht organisch bedingt sehr wohl eine Möglichkeit, dass Erinnerung zurückkommen kann, trotz massiver Beeinträchtigung.
Und dann noch eine zweite Frage, weil Sie sind ja Psychologe.
Ja.
In der Phase, in der Sie ihn erlebt haben, hat er da schon dieses massive Bedürfnis gehabt, sich zu erinnern, diesen Wunsch, ich möchte jetzt wissen, was da abgelaufen ist?
Ja, also wenn ich mich noch richtig entsinne, war das etwas, wo ich jetzt nochmal drüber nachgedacht habe im Nachgang, schon was Imponierendes, dass er gerne Erinnerung wollte. Er ist zwar dann auch, wenn man sich diesem Thema dann nochmal im Gespräch gewidmet hat, dann so ein bisschen ausgewichen und so schlimm ist es ja doch irgendwie gar nicht, wird vielleicht schon kommen, so in der Form, aber er hat schon den Wunsch gehabt, sich zu erinnern, ja, das ist mir noch im Bewusstsein.
Und dann die Anschlussfrage und Abschlussfrage, wenn das so ist, also wenn einer sich wirklich massiv erinnern möchte, was ist mir da passiert, vielleicht kann ich dazu beitragen, den Mord auch an meiner Kollegin aufzuklären durch diese Erinnerung. Und ich möchte nicht zulassen, dass ich ewig Opfer bleibe. Ich möchte vielleicht auch wissen, wer es war. Wie groß ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass man vor lauter Wunsch auch Dinge, sage ich mal, dazu packt, die vielleicht nicht mit einer originären Erinnerung zu tun haben, sondern eher getragen sind von dem Wunsch, sich zu erinnern und dass man dann bestimmte Dinge für sich selber plausibler macht?
Spannende Frage, aber genauso auch schwierig zu beantworten. Also es ist das, was ich vorhin sagte, mit dem Unterschied organisch und eher psychisch bedingte Amnesie. Bei organisch bedingter Amnesie würde ich eher sagen, ist dieser extreme Wunsch häufig schon auch blockierend, aber in der Form, dass ich mich sehr anspanne und unter Druck setze. Ich würde nicht sagen, dass es grundsätzlich hinderlich ist oder äußere Einflüsse mich dann noch beeinflussen können. Anders sieht es aus bei der psychogen bedingten Amnesie, wenn man das so ausdrücken darf. Da ist es sicherlich so, dass ein anderer Leidensdruck dahinter steckt und dementsprechend auch eher mal, ist meine Meinung oder so ist es ein Stück weit, glaube ich, auch in der Literatur beschrieben, eher schon auch Inhalte von außen mit hineingenommen werden können. Aber es ist nicht ganz einfach zu beantworten.
Herr Professor Dr. Goll? Keine weiteren Fragen? Dann darf ich mich bei... Ach, bitte, Herr Filius.
Vielleicht ist es für Sie auch nochmal beantwortbar. Und zwar, wenn aber jetzt eine Hypnosesituation ja eintritt, ja, dann ist doch eigentlich fast ausschließbar, also aus meiner Überlegung heraus, dass dann andere Komponenten dann hineinkommen, wenn ich es aus der Hypnose herausrufe, ein Erinnerungsvermögen. Liege ich da richtig?
Was meinen Sie damit?
Ich meine,
was ist
das,
ausschließbar?
Der Kollege Sacchellario hat das ja gerade gesagt, wenn man was erreichen will. Also man möchte letztendlich dieses schreckliche Verbrechen dann halt aufklären und hat dann vielleicht auch einen Leidensdruck und sagt, ich möchte das einfach wissen, wer das jetzt dann halt auch war. Wenn ich jemanden in Hypnose dann halt auch setze, dann können doch nach meinem Verständnis heraus von der Hypnose ja nicht Dinge quasi, die gedacht sind, also die erfunden sind, abgerufen werden.
Warum nicht? Also ich denke, es ist schon eine Frage, was wann passiert ist. Ja, also es ist natürlich, so würde ich es mir erklären und vorstellen, durch diese Schussverletzung im Bruchteil von Sekunden auch natürlich eine traumatische Geschichte passiert und aber eben auch eine organische in seinem Fall. Und das voneinander zu trennen, ist schon mal schwierig und auch das, was dann im Nachgang sozusagen wie, wann bewertet wurde. Und das, ich glaube, es bleibt einfach im Spekulationsbereich, okay, was man davon dann wirklich bewusst oder unbewusst nennt.
Also, danke.
Vielen Dank. Und ich darf Sie jetzt aus dem Ausschuss entlassen.
Was?
Ja, das sind ja auch vor allem mit Traume oder Träume oder so, das kann ja damit verwischt werden, ne?
Ja, genau, sicherlich möglich. Ja.
Gut, also dann bedanke ich mich recht herzlich. Sie sind aus dem Ausschuss entlassen. Vielen Dank.
Danke.
Dann darf ich bitte den Herrn Sachverständigen Zeugen, Herrn Dr. Rudolf van Schaik, hereinzurufen. Aber das Problem ist, es ist nicht mehr so rigoros ausgeschlossen worden von ihm. Und das ist unser Problem. Ja, also. Aber hauptsächlich dieser Kriminalbeamte, der hat eine Stütze gemacht, dieser Tiefenbach, der hat ja mich sehr beeindruckt. Der hat gesagt, der hat den begleitet. Ne? Der hat gesagt, er hat immer mehr Erinnerung gehabt. Ich bin mit ihm auf der Resenwiese, da kam immer mehr. Ich glaube, da waren Sie gar nicht da. Herr Dr. van Schaik, kommen Sie bitte nach vorne, nehmen Sie Platz. Sie können sich auch gleich Ihr Wasser zurechtrichten und bitte dieses Mikrofon vor sich hinstellen, nicht zu nah, sonst platzt dem mitschreibenden Dienst die Ohren und nicht zu weit, sonst verstehen wir nichts. Also das ist immer der Ratschlag. Nun ist unsere Beweisaufnahme öffentlich. Es sind also normalerweise die akkreditierte Presse, darf Ton, Bild und Filmaufnahme machen. Wenn Sie jetzt nicht sagen, ich will das nicht, ansonsten kann die Presse mitschneiden, das mitnehmen. Normalerweise ist das so öffentlich.
Ja, das ist in Ordnung so.
Gut, ist in Ordnung. Dann die eine Entbindung von der Schweigepflicht durch Ihren Patienten liegt bereits vor und wurde Ihnen ja vorab übermittelt. Am Anfang belehren, müssen als Zeuge die Wahrheit sagen, dürfen nichts hinterlassen.